Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudolf Arnold und ich weiß jetzt nicht, warum das hier pfeift. Wahrscheinlich habe ich ein falsches Knöpfchen gedrückt. Irgendwie ist eine Zuordnung nicht richtig, aber das kriege ich gleich hin. Also wir müssen uns auf 3 Mikrofone vorläufig beschränken. Jedenfalls unser Thema heute: Offenlegung, Stigma und Selbststigma in Bezug auf die eigene psychische Erkrankung. Und bei mir zu Gast Claudia Schulz, Chiara Weishab und Nikolaus Rüsch. Genauer gesagt Professor Dr. Nikolaus Rüsch. Man muss ja korrekt sein. Also, deswegen fangen wir jetzt mit einer Vorstellungsrunde an. Und zwar hat sich vorher die Frau Schulz bereit erklärt, selber zu erzählen, über sich so ein bisschen. Ja,
hallo, mein Name ist Claudia Schulz. Ich bin Betroffene, ich habe eine psychische Erkrankung und leite Gruppen im Gruppenprogramm IWS.
Genau, mein Name ist Chiara Weishab. Ich bin Psychologiestudentin an der Uni Ulm und schließe jetzt bald mein Masterstudium ab und ich arbeite nebenberuflich als wissenschaftliche Hilfskraft in einem Forschungsprojekt. Das befasst sich eben gerade mit dem Thema Offenlegung, Stigma und Selbststigma.
Mein Name ist Nikolaus Rüsch, ich arbeite als Arzt am Bezirkskrankenhaus Günzburg und an der Uni Ulm im Bereich Public Mental Health, also Sozialpsychiatrie, beschäftige mich mit gesellschaftlichen Faktoren und psychischer Gesundheit, insbesondere mit dem Stigma psychischer Erkrankungen, also dem Umstand, dass Menschen mit psychischer Erkrankung häufig abgestempelt werden oder sich abgestempelt fühlen aufgrund der Erkrankung, und auch mit dem Programm In Würde zu sich stehen, IWS, das jetzt schon genannt wurde.
Ja, also Offenlegung, Stigma, Selbststigma, das, was mir jetzt einfällt, also mit ein paar Begriffen kann ich was anfangen, aber Selbststigma, das habe ich jetzt eigentlich noch nie gehört. Wer möchte da ein bisschen was dazu sagen, was man eigentlich darunter versteht, Selbststigma?
Selbststigma, also unter Stigma spricht man von der Gesellschaft verbreitete Ansichten, Vorstellungen, Vorurteile, und wenn man die selber übernimmt, dann spricht man von Selbststigma. Ich hatte Depressionen jahrelang und ich habe mich in dieser Zeit nicht nur mit meiner Krankheit zu kämpfen gehabt, sondern auch mit dem Stigma, was von außen kommt, in der Art von psychisch Erkrankte sind faul, sind schwach, sind Menschen zweiter Klasse. Und leider habe ich einen Teil übernommen und selber daran geglaubt. Und dann habe ich nicht nur mit der Erkrankung zu kämpfen, sondern eben auch mit dem Stigma.
Also sich selber abwerten irgendwo.
Sich selber abwerten. Also Vorurteile sind, es ist ein Merkmal und man wird in eine Schublade abgeschoben. So ähnlich wie Schwaben sind geizig. Das Individuum, ich als Mensch, bin dann gar nicht mehr vorhanden, sondern ich gehöre dann einfach zu dem psychischen Kranken. Fertig, aus.
Ja, man hört ja immer, wenn die Leute erzählen, ich bin depressiv, dann ja, reiß dich doch zusammen oder das ist doch nicht so schlimm. Wie ist noch Ihre Erfahrung mit den Leuten, die da an der Studie teilnehmen oder an dem Programm?
Genau, also man merkt schon, dass viele Leute kommen, die einfach sehr stark auch unter Stigma leiden. Da kommen ganz verschiedene Bereiche auch zum Vorschein. Das kann irgendwie bei der Arbeit sein, dass Leute negative Erfahrungen gemacht haben. Das kann im Freundeskreis sein, dass Freunde sich abgewandt haben, oder auch in der Nachbarschaft, im Sportverein. Also das Thema betrifft viele Leute, die wirklich eben auch berichten, dass sie darunter wirklich leiden und einfach nicht so genau wissen, wie man auch damit umgehen kann.
Ja, und das Ganze ist jetzt aber Teil eines Projekts, habe ich mir vorher sagen lassen. Und ich lese mal den Titel vor, das heißt Wirksamkeit und Implementierung des Peer-geleiteten Gruppenprogramms In Würde zu sich stehen. Das hört sich ja sehr wissenschaftlich an, sage ich mal so. Ja, Herr Rüsch, wenn Sie da ein bisschen was dazu sagen.
Ja, also die wissenschaftlichen Titel sind immer unverständlich, das gehört dazu.
Ja, stimmt.
Wirksamkeit heißt, wir wollen schauen, ob das Gruppenprogramm den Teilnehmern, also den Menschen mit psychischen Erkrankungen hilft. Implementierung heißt, dass wir schauen, wie es umsetzbar ist. Kommen wir vielleicht später auch dazu noch. Dazu gehört auch die Frage, wie man es verstetigen kann nach dem Projekt. Peer-geleitet heißt, was Frau Schulz schon sagte, dass es von Menschen mit eigener Erfahrung psychischer Erkrankung geleitet wird. Das ist so ein Selbsthilfeaspekt, wenn man so will. Also, dass nicht Profis wie ich jetzt da irgendwie schlau daher reden, sondern dass es von Leuten geleitet wird, die selbst die Erfahrung gemacht haben. Gruppenprogramm, dass eben Menschen zusammensitzen und sich austauschen in mehreren Lektionen zu dem Thema Offenlegung, ja, nein, wenn ja, wie. Und Studie insofern, als wir eben systematisch untersuchen an insgesamt 8 Standorten in Deutschland, ob dieses Programm eben wirksam ist. Das wird vom Bundesgesundheitsministerium gefördert. Dieses Jahr suchen wir noch Teilnehmer, unter anderem eben in den Bereichen Ulm, Günzburg, Augsburg, auch Stuttgart und so weiter. Und nächstes Jahr werden wir uns dann um die Auswertung, um die Nachbefragung und auch um die Verstetigung kümmern.
Wie ist denn das Projekt eigentlich entstanden? Also mal wann und wer hatte die Idee, so ein paar Dinge drum.
Ja, das Gruppenprogramm selbst ist vor gut 10 Jahren von Pat Corrigan, einem Freund, Mentor und Kollegen von mir in Chicago entwickelt worden, der selbst großartiger Forscher ist und auch Depressionen und Angststörungen hatte. Das hieß damals Coming Out Proud, jetzt heißt es Honest, Open, Proud. Und wir haben das vor gut 10 Jahren, als ich noch in Zürich arbeitete, ins Deutsche übertragen und in Würde zu sich stehen genannt, weil uns das passender erschien für Schweizer und deutsche Ohren. Und seitdem beschäftige ich mich wissenschaftlich damit und praktisch. Und dieses Projekt jetzt, das wir beim Bundesgesundheitsministerium beantragt hatten, habe ich eben vor, ich glaube, 2 Jahren oder so beantragt. Letztes Jahr haben wir den Zuschlag bekommen und losgelegt.
Ihr hört die Plattform bei Radio Free FM. Unser Thema heute: Offenlegung, Stigma und Selbststigma in Bezug auf eine psychische Erkrankung. Und wir haben vor der Musik gehört, wie das ganze Programm zustande gekommen ist, was dahinter steht. Einfach, dass man auch mit seinen psychischen Erkrankungen umgeht, dass man auch zu denen steht. Und dafür gibt es eben diese Gruppensitzungen, dieses Projekt, und das Projekt heißt In Würde zu sich stehen, wenn ich das jetzt richtig wiedergegeben habe. Okay, die Frau Weishaupt nickt mir zu, das heißt, ich habe es alles richtig erzählt, und jetzt sind Sie an der Reihe, Frau Weishaupt. Es erzählen Sie mir, wie das eigentlich funktioniert.
Genau, also ganz zentral bei dem Programm In Würde zu sich stehen ist vor allem die Frage nach Offenlegung. Also wenn sich Menschen mit psychischer Erkrankung einfach die Frage stellen, möchte ich mit anderen über die Erkrankung sprechen? Was kann vielleicht dafür sprechen? Was kann dagegen sprechen? Und gerade bei dieser Offenlegungsentscheidung möchten wir mit dem Gruppenprogramm unterstützen. Das heißt, Leute, die in die Gruppen kommen, sind nicht gezwungen, offen zu legen. Die sind nicht gezwungen, am Ende ihre Erkrankung offenlegen zu wollen, sondern es geht wirklich darum, eine gut überlegte, vielleicht aus verschiedenen Perspektiven mal betrachtete Entscheidung zu treffen. Möchte ich mit anderen über die Erkrankung sprechen oder nicht? Das kann natürlich in ganz verschiedenen Kontexten relevant sein. Das ist irgendwie sehr individuell, und je nachdem auch, in welcher Lebenslage sich die Betroffenen befinden, kann das eben ganz unterschiedlich sein. Am Arbeitsplatz oder vielleicht auch nach einem Klinikaufenthalt, wenn man vielleicht auch eine längere Zeit krankgeschrieben war, oder genau auch im familiären Kreis. Genau, und in dem Programm sprechen wir in 4 Lektionen eben über die verschiedenen Themen, die eben mit so einer Offenlegungsentscheidung einhergehen. Das sind in der Lektion 1 vor allem so die Vor- und Nachteile von Offenlegung oder vielleicht auch von Nicht-Offenlegung. In der zweiten Lektion geht es dann um die verschiedenen Stufen von Offenlegung. Man kann sich das so vorstellen, es gibt ja ein Kontinuum, ob man einfach sagt, ich möchte vielleicht mit niemandem drüber sprechen und ziehe mich sozial total zurück. Oder vielleicht möchte ich auch ganz aktiv Anti-Stigma-Arbeit betreiben und möchte an die Öffentlichkeit gehen mit dem Thema. Und da wird einfach so ein bisschen besprochen, auf welcher Stufe befinde ich mich da, wo möchte ich da vielleicht auch sein, in welchem Kontext auch immer. Genau, die dritte Lektion beschäftigt sich dann vor allem mit der Frage, wie kann ich meine psychische Erkrankung, wenn ich sie denn offenlege, wie kann ich meine eigene Geschichte da erzählen? Also was sind vielleicht so Kernpunkte, was möchte ich auch vermitteln, wenn ich eben mit jemand anderem über die Erkrankung spreche? Und dann gibt es noch eine vierte Lektion, die findet zeitlich ein bisschen später statt. Das ist nochmal so eine Auffrischungslektion. Da wird einfach beschrieben, wie konnte ich das Gelernte vielleicht im Alltag umsetzen, welche Themen haben irgendwie gut geklappt, und da werden einfach die Inhalte nochmal aufgefrischt. Genau, insgesamt sind es eben vier Lektionen, die dauern jeweils 2 Stunden und finden eben in Kleingruppen statt. Ich würde so sagen, maximal 6 bis 8 Leute sind in den Gruppen meistens so zu finden, und dann eben noch 2 Gruppenleiter, die die Gruppen anleiten.
Jetzt hört sich das alles so Lektion nach Schule, nach Studium an. Wie läuft das jetzt konkret ab? Ist da die Leute, die das jetzt betreuen, sage ich jetzt mal, die geben Impulse und dann geht's los? Oder wie funktioniert das?
Also ich bin ja selber Gruppenleiterin. Man arbeitet gemeinsam dieses Arbeitsbuch durch. Es ist aber ganz viel Zeit für Austausch. Es ist Zeit für Austausch zwischen den Teilnehmern untereinander, aber auch, dass ich Dinge von mir preisgebe als Gruppenleiter. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir Gruppenleiter oft so ein Vorbild haben. Also wir arbeiten im Tandem. Ich habe eine Gruppenleiterin, die zum Beispiel immer sagt, ich mache eine ausgewählte Offenlegung. Ich muss es nicht überall Offenlegung. Und dass die Teilnehmer dann sagen, das kann ich auch. Wenn die damit das kann, dann kann ich das auch. Ich handhabe es anders mit der Offenlegung. Aber es geht immer darum, eine Entscheidung zu treffen. Es geht darum, wieder Empowerment zu haben. Selber entscheiden, was möchte ich sagen, was ist der Sinn, der Zweck meiner Offenlegung. Darum geht es.
Ja. Jetzt haben Sie ein Stichwort genannt, Handbuch.
Genau.
Das ist schon wieder nach Schule.
Ja, das hört sich wirklich sehr verschult an. Das ist vielleicht Handbuch, Arbeitsbuch, nicht so das richtige Wort. Es geht nicht darum, dass Arbeitsblätter wie in der Schule durchgearbeitet werden, aber es gibt eben die Möglichkeit, alle Teilnehmer bekommen so ein Arbeitsbuch, nenne ich es jetzt einfach mal, mit an die Hand, dass man dann eben gemeinsam durchgeht. Das besteht aus ganz vielen verschiedenen Teilen. Da sind teilweise Impulse oder auch Geschichten drin, schon auch Arbeitsblätter, wo man einfach Notizen machen kann, beispielsweise die Auflistung von Vor- und Nachteilen oder einfach verschiedene Impulse, die da gesetzt werden. Es ist aber jetzt nicht so verschult, dass man das irgendwie 1:1 durchgehen muss, sondern es lebt eben, wie Frau Schulz auch gesagt hat, viel vom Austausch in der Gruppe, viel von der Diskussion. Eben diese Möglichkeit nutzen die Teilnehmer auch sehr rege, dass sie sich einfach mal mitteilen können zu diesen Themen, denn es ist ja schon ein sehr spezifisches Thema.
Ja. Frau Schulz, Sie sind Betroffene und Gruppenleiterin. Sind es die anderen auch? Sind es immer Betroffene oder sind es auch?
Gruppenleiter sind immer selbst Betroffene.
Ah, ja.
Genau, also egal welche Erkrankung, es sind aber immer, also wir sprechen da eben einfach mit Erfahrung. Wir haben das erlebt. Wie fühlt sich das an, wenn Nachbarn die Straßenseite wechseln, sage ich mal im schlimmsten Fall. Wir haben es nicht aus dem Lehrbuch, das Wissen, sondern wie Selbststigma sich anfühlt oder Stigma, haben wir alle leider erlebt. Also psychische Erkrankung oder psychische Gesundheit ist so ein Thema, das uns eigentlich alle angeht. Mhm. Also jeder, würde ich behaupten, kennt jemand, der eine psychische Erkrankung hat. Mhm. Und ich merke, es ist einfach nur so ein Tabuthema. Mhm. Ich habe mich für meine Erkrankung tatsächlich geschämt und habe auch gedacht, ich bin da irgendwie selber schuld dran. Und solche Kommentare wie als Depressiver, man muss nur rausgehen, man muss sich nur ein bisschen zusammenreißen, das hat mir nicht geholfen. So ist es nicht. Das ist eine Erkrankung. Wenn ich Diabetes habe, schäme ich mich auch nicht dafür. Es ist genau dasselbe.
Das heißt also, das habe ich ja schon richtig verstanden, psychische Erkrankungen haben eben dieses ganz spezielle Stigma. Klar, wenn ich Diabetes habe, okay, sagt man, wie leicht, woher kommt's? Aber eben, man hat jetzt nicht das Stigma. Was ich ganz gut finde, also meinen eigenen Senf da mal dazugeben, dass also Betroffene die Gruppen leiten. Ich glaube, das ist doch mehr so, man ist authentischer. Da steht nicht irgendwie der Lehrer, die Lehrerin, sondern da ist jemand, der die weiß, wovon sie oder er spricht.
Genau. Wichtig ist uns immer, dass die Teilnehmer sich wohlfühlen in der Gruppe. Also jeder nimmt so viel Raum ein, wie er braucht. Wenn jemand sagt, ich brauche ein bisschen mehr Platz, weil ich habe es nicht so mit der Nähe, dann setzt er sich halt ein bisschen weiter. Jeder kann so viel sprechen, von sich preisgeben, wie er möchte. Wichtig finde ich an der Studie, dass es anonymisiert ausgewertet wird. Finde ich ganz wichtig. Wir sprechen die Teilnehmer im Normalfall mit Vornamen an und sie. Damit es nicht eine Offenlegung gibt, die keiner haben möchte.
Und dieses Programm, das hat dieser Forscher in Chicago entwickelt. Und Sie haben das übernommen. Wie stellt man sich das vor? Wie kommt so ein Programm zustande? Welche Struktur hat es? Ein bisschen wissen wir ja jetzt die Struktur, aber wenn Sie mal so aus wissenschaftlicher Sicht noch ein paar Sachen dazu sagen. Ich interessiere mich immer tierisch für Wissenschaft, deswegen frage ich jetzt.
Der Hintergrund ist, dass man den Menschen in der Regel nicht ansieht, ob sie eine psychische Erkrankung hatten oder haben. Das unterscheidet das Stigma psychischer Erkrankung von Rassismus zum Beispiel. Wenn ich eine andere Hautfarbe habe, dann brauche ich mir über Offenlegung oder nicht in der Regel keine Gedanken zu machen. Das sieht man mir an, aber man sieht mir nicht an, ob ich vor 5 Jahren in der Psychiatriebehandlung war. Und deshalb stehen Menschen mit psychischer Erkrankung vor diesem Dilemma, wie und ob und was sie sagen sollen. Und einerseits kann Offenlegung Vorteile bringen, zum Beispiel Unterstützung. Auf der anderen Seite hat man die Gefahr, diskriminiert zu werden. Geheimhaltung kann auch belastend sein und so weiter. Und weil die Entscheidung für oder gegen Offenlegung eine Schlüsselreaktion ist im Umgang mit diesem nicht sichtbaren Merkmal und der möglichen Stigmatisierung, ist das ein wichtiger Ansatzpunkt, um Menschen in der Lage und in der Stigmabewältigung zu unterstützen. Das ist der Ausgangspunkt. Und auf dieser Basis wurde und Vorarbeiten von Pat Corrigan und anderen wurde dieses Programm zusammengestellt, eben in Arbeitsbuchform, wie wir besprochen haben. Was aus meiner Sicht den Vorteil hat, ich glaube auch, dass es nicht so verschult ist, Vorteil hat, dass man einen roten Faden behält und sich nicht verliert, klaren Fokus und auch zeitlich kompakt. Das heißt, man kann es überall einsetzen. So entstand es. Und dann haben wir es halt übertragen. Pat und ich saßen mal, ich weiß noch, in einem Café in Zürich in der Innenstadt. Und er sagte, er hat da sowas. Und habe ich gesagt, klar, mache ich, übertrage ich. So entstand es vor 12, 13 Jahren.
Okay.
Inzwischen gibt es, und das noch zu ergänzen vielleicht, es gibt Versionen für Jugendliche mit psychischen Erkrankungen. Es gibt Versionen für Eltern von Kindern mit psychischen Erkrankungen. Wir haben ein Programm mit der Bundeswehr für psychisch erkrankte Soldaten. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Zielgruppen, die dann jeweils spezifische Probleme haben. Ja,
mit also es wird nicht alles einfach in einen Topf geschmissen, ja, sondern man guckt schon, dass die Leute dann zueinander passen.
Der beste Sender in Ulm war dann meine Mama.
Raschel, Raschel, ja, es geht um Offenlegung, Stigma und Selbststigma in Bezug auf die eigene psychische Erkrankung. Und meine weitere Frage ist jetzt, wie kriegt man eigentlich den Zugang, wie werden die Leute oder auf sie aufmerksam? Natürlich jetzt über FreeFM, die Leute, die zuhören, aber das war ja nicht immer so.
Genau, also in der Vergangenheit haben wir wirklich auf ganz verschiedenen Wegen versucht, Betroffene anzusprechen. Natürlich zum einen irgendwie an Stellen, wo Betroffene sowieso hingehen, beispielsweise zum Therapeuten, zum Psychiater, auch zum Hausarzt, zum Facharzt, vielleicht in der Klinik, zum sozialpsychiatrischen Dienst, in Tagesstätten. Da haben wir überall versucht, das Programm so ein bisschen zu bewerben und zu hoffen, dass die Leute uns dann auch weiterempfehlen. Genau, auch an öffentlichen Plätzen haben wir Plakate aufgehängt, Flyer verteilt, in der Bibliothek oder in der Volkshochschule. Auch an Universitäten haben wir versucht, Leute abzugreifen, also auf ganz vielfältigen Wegen. Genau, wenn man jetzt auf uns aufmerksam wird, dann findet man uns wahrscheinlich aktuell am besten im Internet. Bei uns gibt es eine Website, www.iwsprogramm.org heißt die. Genau, alles zusammengeschrieben. Dort gibt es Infos zum Hintergrund des Programms, also zu diesem IWS-Programm an sich, aber auch zu der Studie. Und wenn man da in der Menüleiste mal auf EI-IWS drückt, dann sieht man auch die verschiedenen Standorte des Projekts und dann auch die Kontaktdaten. Und so kann man dann auch zukünftig gut zu uns kommen.
Also hier nächstgelegen Günzburg.
Aktuell in Ulm, also wir haben hier direkt in Ulm Kurse, die angeboten werden, in Günzburg. Genau, wenn Sie in Günzburg irgendwie wohnhaft sind, melden Sie sich auch. Und in Augsburg wäre jetzt auch so der nächste Ort, genau.
Frau Schulz, warum ist das jetzt eigentlich so wichtig?
Es ist so wichtig. Also ich weiß es von mir. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich mir Hilfe gesucht habe. Ich habe gewusst, irgendwas ist nicht mehr in Ordnung. Ich habe tatsächlich aber aus Scham mir sehr lange gebraucht, bis ich mir professionelle Hilfe gesucht habe. Ich habe gedacht, es liegt vielleicht an mir. Wir haben sehr viele Teilnehmer und immer wieder bekomme ich mit, dass die Menschen darüber nicht sprechen, mit ihrem Hausarzt aus Scham. Und das finde ich traurig.
Also nicht mal mit dem Hausarzt?
Nicht mal mit dem Hausarzt. Also vom Psychiater ganz zu schweigen, das ist dann Stufe 2, dass ich vielleicht hingehe. Und es ist eben Scham, es ist meistens Scham. Man weiß ja selber nicht, was passiert, wenn man so eine psychische Erkrankung bekommt und man ist dann alleine. Wenn ich mir überlege, 2023 haben sich 10.300 Menschen suizidiert, ich denke, das ist mit ein Grund, Scham. Dass ich niemanden habe, mit dem ich darüber sprechen kann, weil einfach nicht so viel Verständnis da ist in der Gesellschaft.
Genau. Oder man meint, man hat die nicht, vielleicht sind sie doch da.
Ja, vielleicht sind sie da, aber da muss ich muss mir als erstes mal Hilfe suchen. Das ist der wichtigste Punkt. Und in die Offenlegung geht jetzt gar nicht. Ich bin da jetzt eher sehr offen mit meiner psychischen Erkrankung. Aber zumindest mit meinem Arzt muss ich darüber reden, dass ich mir einen Therapeuten suche, wie auch immer. Und der Hausarzt ist im Normalfall der erste Ansprechpartner.
Und da traut man sich oft nicht mal da.
Genau, und das ist, also ich finde es tragisch. Ich finde es einfach tragisch. Professor Rüsch hat es vorhin angesprochen, das gibt es auch für Kinder. Da ist Suizid die häufigste Todesursache bei Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen zwischen 10 und 25 Jahre. Also vor Verkehrsunfällen, vor Krebs. Das ist tragisch.
Das wusste ich jetzt nicht. Das sind ja krasse Zahlen.
Das sind krasse Zahlen und ich glaube es einfach nur, dass da eben oft, wo ist mein Ansprechpartner? Wer ist mein erster Ansprechpartner?
Radio Free FM.
Wow.
Im Anschluss an das, was Claudia Schulz gerade sagte, wollte ich nur ergänzen, dass wir im medizinischen oder überhaupt psychologischen, psychotherapeutischen Sozialsystem den Fokus häufig haben auf der Bekämpfung oder Linderung der Symptome. Und das ist ja auch gut und richtig. Aber was wir häufig unterbelichten, sind die sozialen Folgen psychischer Erkrankung. Und da steht im Vordergrund aus meiner Sicht eben die Etikettierung als anders als psychisch krank und alles, was daraus folgt, Vorurteil und Diskriminierung. Und IWS, also in Würde zu sich stehen, dieses Gruppenprogramm ist eben ein Ansatz, Menschen mit der Bewältigung der sozialen Folgen der eigenen Erkrankung zu unterstützen, und davon gibt es zu wenig. Das Zweite, was ich sagen wollte, nochmal ganz grundsätzlich, ist, dass Stigma soziales Unrecht ist. Menschen haben genauso, wie sie das Recht haben, frei von Rassismus zu leben oder von Homophobie oder was auch immer, haben sie auch das Recht, frei vom Stigma psychischer Erkrankung zu leben. Und Selbststigma fällt nicht vom Himmel, sondern Selbststigma ist die Folge der Internalisierung öffentlicher Vorurteile. Das heißt, Menschen können nichts für Selbststigma und man sollte sie auch nicht alleine lassen. Das ist wahrscheinlich ein Grund, warum idealerweise in Würde zu sich stehen, mittelfristig zumindest, später kombiniert werden sollte mit dem Abbau auch öffentlicher Stigmatisierung. Denn die Menschen sind nicht schuld an ihrem Selbststigma und auch nicht an der Scham, die sie empfinden können, wie Claudia Schulz vorher erzählte. Wichtig ist auch, denke ich, dass IWS eine Form ist, dass die Teilnehmer unter Moderation der Peergruppenleiter sich gegenseitig unterstützen und dadurch auch eine Form von Gemeinschaft und von geteilter Erfahrung und Hoffnung entwickeln können und eben nicht alleine in ihrem Zimmer sitzen. Und da wollte ich noch irgendwas sagen, das habe ich vergessen.
Fällt dann nachher ein. Frau Schulz, wie haben Sie es geschafft, in Würde zu sich zu stehen?
Das war auf jeden Fall ein ganz langer Prozess. Ich glaube, mir war am Anfang gar nicht bewusst, dass ich Selbststigma hatte. Also mir war es einfach nicht bewusst. Dadurch trifft einen dann auch das Stigma oder die Vorurteile der anderen. Ich habe das Glück, ich hatte immer Unterstützung. Mein Mann hat mich immer unterstützt. Wir sind in der Familie immer sehr oft damit umgegangen. Ja, Freunde oder Ja, es waren mal dann Freunde, haben sich auch verabschiedet, weil sie damit nicht umgehen konnten. Ich arbeite noch in Günzburg im Bezirkskrankenhaus als Erfahrungsexperte. Es war ein langer Weg, aber heute sehe ich das nicht mehr. Es ist eine Erkrankung und mehr ist es nicht. Und ich bin mehr wie eine Erkrankung. Und ich merke das auch immer in unseren Kursen am Ende, dass die Leute sagen, ja, ich habe eine Erkrankung. Aber ich bin noch viel mehr. Ich habe ganz viel in meinem Leben erreicht, ob ich meine Kinder großgezogen habe. Ich habe eine Schulausbildung, wie auch immer. Ich habe den tollsten Hund daheim, die tollsten Tulpen im Garten, was auch immer. Das finde ich total wichtig. Man ist mehr wie die Erkrankung.
Ja, klar. Also was mir manchmal einfällt mit Erkrankungen oder solche Sachen, ja, einerseits ist es schlimm, wenn einem dann Freunde im Stich lassen und dann denkt man aber hinterher, ja, jetzt weiß man, wo wir dran sind, es waren vielleicht doch keine Freunde. Oder? Ja, Frau Weißab, Sie nicken.
Ja, man merkt es in den Gruppen immer wieder, dass die Leute, wie Frau Schulz gerade schon gesagt hatte, doch sehr gestärkt aus der Gruppe rausgehen. Einfach auch, weil, ich sag mal, da sind einfach Leute, die sind von ähnlichen Problemen betroffen, die können sich dort austauschen. Da ist der Raum mal gegeben, da ist ein geschützter Rahmen, um sich über solche Problematiken und Themen auszutauschen. Und da merkt man schon, dass da so eine ganz eigene Dynamik entsteht und dass die Leute wirklich bestärkt. Und das ist irgendwie dann auch total schön zu merken, ja, dass die Gruppen den Leuten auf jeden Fall so ein bisschen Selbstbestimmung auch wieder mitgeben und dass sie durch dieses Miteinander ja, einfach gestärkt aus den Gruppen rausgehen.
Also Feedback ist ganz wichtig. Ich denke dann aber auch aus wissenschaftlicher Sicht, wie kommt eigentlich das Feedback, wie wird das erhoben?
Genau, das ist jetzt so ein bisschen dieser Studienaspekt, der bei dem ganzen Programm ja aktuell auch noch mit dabei ist. Wir erheben zu drei Zeitpunkten also anhand von Fragebögen eben verschiedene Werte, zum Beispiel gerade in Bezug, wie denke ich über mich in Bezug auf Stigma oder wie gehe ich mit Stigma um. Das sind so klassische Skalen, die da erhoben werden. Das gibt's bei uns zu drei Zeitpunkten. Einmal ganz am Anfang vor dem Gruppenprogramm, dann 6 Wochen später und dann nochmal ein halbes Jahr später, um einfach auch so die kurzfristigen und langfristigen Effekte abzubilden. Und in einem zweiten Teil haben wir jetzt auch ein paar Interviews geführt mit eben Teilnehmern, aber auch mit Gruppenleitenden, um einfach so ein bisschen mehr an die Inhalte zu kommen. Was fanden Sie denn gut? Was hat Ihnen gefallen bisher? Was waren irgendwie Themen, die verbesserungsfähig wären? Also genau, da sind wir gerade so ein bisschen an der Evaluation.
Wie war denn das Feedback so insgesamt? Ich nehme jetzt mal an, wenn ich Sie drei so vor mir sehe mit einer gewissen Begeisterung, dass das Feedback wahrscheinlich überwiegend gut war, oder? Wie war's?
Ja, also ich spreche jetzt ganz unwissenschaftlich, weil ich muss die Fragebögen nicht auswerten. Aber die Leute, ich habe immer den Eindruck, die haben einen breiteren Rücken, wenn sie rausgehen. Die sind selbstbewusster und die Leute sagen immer, jetzt hatten wir eben Raum. Wir hatten Raum, uns über dieses Thema auszutauschen. Wir haben gemerkt, wir sind nicht alleine mit unserer Erkrankung. Wir haben ähnliche Probleme. Sage es meinem Nachbar, was mache ich, wenn ich 8 Wochen stationär war? Wir haben aber eben auch Menschen, die wir jetzt über unsere Poster, Plakate in Apotheken, Büchereien geworben haben, sage ich mal so, die sagen, oh, ich glaube, ich muss mal zum Arzt, ich muss mal da jemanden suchen, ich muss da mit einem Fachpersonal mal drüber sprechen.
Also es hängt auch in Apotheken sowas?
Ja, natürlich.
Okay. Also wenn ich mir den Rooibos-Tee kaufe, dann sehe ich, ja, vielleicht ist er doch nicht so das Richtige. Oder es ist so schlimm, dass ich vielleicht...
Ich finde einfach, dass...
Ja, nichts gegen den Rooibos-Tee.
Nee, ich finde, dass also eben dieses Thema psychische Gesundheit, das ist ein Thema, das uns überall angeht. Das gehört eigentlich in jede große Firma in Ulm, das gehört in Kliniken rein. Wir sagen immer, wir haben Fachkräftemangel und alles, wo ich mir denke, ja, wenn ich vielleicht meinen Arbeitsplatz ein bisschen anpassen kann, kann ich da ganz normal weiterarbeiten. Das merken wir auch immer wieder, dass uns Teilnehmer darüber berichten. Die haben mit ihrem Arbeitgeber gesprochen, der Arbeitsplatz wurde angepasst und es ist gut.
Ich wollte noch einen Punkt ergänzen. Also zu dir, Claudia, das ist ja nicht nur so, dass in jeder Familie es psychische Erkrankungen gibt, sondern für jeden Einzelnen, also auch die vier, die wir im Studio sind und alle Zuhörer, ist psychische Gesundheit ein Thema und Herausforderung lebenslang. Es gibt nicht die Kranken und die Gesunden. Das sind künstliche Gruppeneinteilungen in der Gesellschaft, sondern wir alle haben mit dem Thema zu tun und deshalb ist der Umgang damit auch eine lebenslange Aufgabe. Und ich wollte noch einen Punkt ergänzen zu dem, warum das Gruppenprogramm wichtig ist aus meiner Sicht auch, ist, dass Menschen einfach wieder handlungsfähig werden. Denn es kann so lähmen, diese Angst vor Stigmatisierung, Selbststigma, Scham, die Überforderung durch die Entscheidung, soll ich was sagen, wenn ja, wie, wem, dass die Menschen gar nichts mehr tun. Und die können wieder handlungsfähig werden, selbstbewusst und ja, entscheiden. Ich sag's oder ich sag's auch nicht, aber eben selbstbewusst entscheiden, dass ich es nicht sage. Das kann ja auch ein gutes Ergebnis des Gruppenprogramms sein.
So, aus Ihrer Erfahrung, jetzt rede ich mit der Frau Schulz bzw. mit der Frau Weishaupt, wofür entscheiden sich denn die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer?
Also die dritteln sich und zwar die dritteln sich, weil ich würde sagen, ein Drittel entscheidet sich, offen zu legen. Ein Drittel sagt ganz selbstbewusst, ich lege nicht offen. Es fühlt sich aber auf einmal stimmig an und als Entscheidung. Nicht, ich verschweige was, es ist ein Geheimnis. Und es gibt eine dritte Möglichkeit, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Ich verschiebe die Offenlegung. Der falsche Zeitpunkt.
Gibt es auch sowas, ich rede jetzt aus eigener Erfahrung, erzähle es jetzt aber nicht weiter, im Radio muss man nicht alles offenlegen, ja, so eine gezielte Offenlegung, so nach dem Motto, ich muss es ja nicht jedem auf die Nase binden, sondern ich weiß, mit wem ich drüber reden kann und mit wem ich besser nicht rede, weil nur Mist kommt.
Also meiner Erfahrung nach, was auch viele Teilnehmenden berichten, ist es schon ganz häufig so, dass es so eine gezielte Offenlegung gibt. Also dass Leute darüber nachdenken, welche Person ist vielleicht auch eine geeignete Person, mit der ich drüber sprechen möchte. Darüber wird auch im Rahmen des Gruppenprogramms gesprochen. Also was für Eigenschaften sollte die vielleicht mitbringen? Ist es eher eine Funktionsbeziehung, wie beispielsweise bei einem Arzt oder einem Therapeuten? Oder ist es irgendwie eine unterstützende Beziehung? Oder erwarte ich einfach nur ein bisschen eine gute Reaktion? Also dass man einfach so ein bisschen versucht abzuklären, was braucht mein Gegenüber denn, damit er ein guter Partner wäre für Offenlegung. Genau, und ich habe das Gefühl, dass viele Leute da eben für sich so ein bisschen sortieren und die meisten, so aus meiner Erfahrung, entscheiden sich dann wirklich für so eine gezielte Offenlegung. Also in bestimmten Kontexten, in bestimmten Gruppen macht das eben Sinn für mich, aber in anderen Situationen vielleicht auch nicht. Mhm.
Also nicht alle aus der Verwandtschaft sind geeignet oder aus der Firma oder sonst wo.
Es gibt so keinen richtig oder falsch.
Ja, das ist klar.
Es gibt immer so eine individuelle Entscheidung. Wie sieht meine Lebenssituation aus? Wer sind meine Verwandten? Wer ist mein Arbeitgeber? Wie ticken die Menschen? In welcher Situation befinde ich mich? Was ist das Ziel meiner Offenlegung? Und ich finde es auch ganz wichtig, was möchte ich denn erzählen? Ich muss nicht immer alles jedem erzählen. Ich habe da Filtermöglichkeiten, nenne ich es mal einfach. Immer nach, was ist das Ziel und das Zweck meiner Offenlegung? Was wünsche ich mir? Verständnis, Hilfe, Unterstützung. Genau.
Und da versuchen Sie eben die Leute darauf hinzuführen, dass die jetzt eben wissen, was ist für mich das Richtige und vielleicht auch zu sensibilisieren, wem sage ich es eigentlich, wer sind meine Seelenverwandten?
Genau, ich würde auch sagen, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man am Ende sagen kann, das ist eine selbstbewusste Entscheidung, die die Person einfach treffen kann. Also es gibt dahingehend kein richtig und kein falsch, sondern die Entscheidung liegt immer beim Betroffenen oder bei der Betroffenen. Und genau, wie gesagt, da gibt es keine richtigen, keine falschen Entscheidungen. Und da findet der Entscheidung stehen.
Aber egal, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, egal wie sich die Leute, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nenne ich es jetzt mal, entscheiden, es ist immer ein Gewinn.
Es ist immer ein Gewinn, genau. Und dieses IWS, also in Würde zu sich stehen, das sagen viele Teilnehmer, warum gab es das nicht schon vor 20 Jahren? Ich hätte es vor 20 Jahren gebraucht. Das ist auch noch was mir jetzt gerade so kommt, was immer wieder, warum gibt dieses in Würde zu sich stehen eben erst seit so kurzer Zeit? Also ich hätte es auch besser gefunden, wenn es vor 20 Jahren das schon gegeben hätte.
Eine witzige Antwort, weil er noch nicht in Zürich im Kaffee war.
Ja, also das war zu dem Zeitpunkt in Chicago auch noch ganz neu. Wir haben die erste Studie dazu gemacht in Zürich überhaupt. Ja, aber das ist ja jetzt auch noch in vielen Orten gar nicht verfügbar. Also wir haben das jetzt in 8 Regionen im Rahmen dieses Projektes. Es gibt noch ein paar weiteren, aber dass es jetzt bundesweit verfügbar wäre, so weit sind wir noch nicht. Aber ja, wir sind auch unterwegs, würde ich mal sagen.
In der Schweiz gibt es sicher auch.
Genau, wir haben das damals in Zürich und Kilsberg durchgeführt und da läuft es auch noch. Ich glaube, in Bern läuft es auch noch, ein paar anderen Orten.
Ja. Okay, also für die Leute, die mal in die Schweiz auswandern wollen, da ist man dann auch nicht allein gelassen.
Ja, in Konstanz, Heidelberg, Stuttgart, Leipzig, Regensburg, München haben wir auch Standorte. Also es gibt schon einige inzwischen.
3FM. Der allerbeste Sender, weil da mein Papa ist.
Ihr hört die Plattform bei 3FM. Unser Thema heute: Offenlegung, Stigma und Selbststigma in Bezug auf die eigene psychische Erkrankung. Da gibt es ein Programm, das heißt In Würde zu sich stehen, kurz IWS genannt. Meine Frage, Herr Rüsch, ist das Ganze, die Teilnahme an diesem Programm, diagnoseabhängig?
Nein. Es können Menschen mit unterschiedlichen psychischen Erkrankungen teilnehmen. Der Hintergrund ist ganz einfach, dass wir davon ausgehen, dass die Erfahrung von Stigma und Ausgrenzung nicht auf eine Diagnose beschränkt ist, sondern zum Beispiel der Nachbar, wie Claudia Schulz vorhin eindrucksvoll sagte, die Straßenseite wechselt, weil er weiß, dass die Person in der Psychiatrie war. Und dann denkt der Nachbar vielleicht, die spinnt, die war in der Klapse. Aber die genaue Diagnose ist dafür irrelevant. Und deshalb ist der Umgang mit Stigma und Offenlegung für Menschen mit vielen psychischen Erkrankungen eine Herausforderung. Und die treffen sich dann in diesem Gruppenprogramm wieder und können sich auch austauschen. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen psychischen Erkrankungen. Vielleicht sind die Vorurteile in der Öffentlichkeit unterschiedlich ausgeprägt. Aber deshalb können die Menschen trotzdem mit verschiedenen Diagnosen in einer Gruppe sitzen.
Gibt es eigentlich Zahlen über psychische Erkrankungen? Ich nehme mal an, Depression ist die häufigste oder liege ich da falsch?
Ja, also das hängt ein bisschen davon ab, wie eng Sie den Kreis ziehen. Also wenn Sie Schlafstörungen so mit einberechnen, dann sind Schlafstörungen auch sehr häufig. Aber die häufigen sind Angst und Depression, die häufigsten, ja.
Was habe ich jetzt eigentlich vergessen zu fragen? Ein bisschen haben wir ja noch Zeit. Was muss man denn noch loswerden? Natürlich einmal, das ist auch ganz wichtig, nochmal die Homepage.
Genau, und zwar, wenn Sie jetzt beim Zuhören Interesse an dem Projekt haben oder vielleicht auch überlegen, dieses Gruppenprogramm könnte ja was für mich sein, dann dürfen Sie gerne auf unserer Homepage vorbeischauen. Das wäre www.iwsprogramm.org. Genau, alles zusammengeschrieben. Ich glaube, über die Google-Suche finden Sie es sonst auch. Da finden Sie dann im Menü auf der Homepage einen Reiter, der heißt EIIWS. Das steht eben für die aktuelle Studie, die aktuell läuft. Und da finden Sie eben die Kontaktdaten von ganz verschiedenen Standorten. Genau, ich bin eben federführend für die Region Ulm zuständig. Das heißt, wenn Sie sich in Ulm anmelden wollen, dann kommen Sie zu mir. Da sehen Sie die Telefonnummer und E-Mail-Adresse dann eben auf der Website aufgelistet. Genau, Sie dürfen sich dann einfach bei mir melden, schreiben Sie eine E-Mail, rufen Sie an, wie Sie möchten. Wir würden dann telefonisch ein kurzes Vorgespräch führen. Ich würde Ihnen dann einfach auch erklären, wie ist jetzt der konkrete Ablauf, wie geht's weiter. Vielleicht noch eine wichtige Sache, das Programm ist kostenlos. Das heißt, es treten keine Kosten für Sie auf. Die Fragebögen werden sogar vergütet. Also das ist noch so ein positiver Nebeneffekt. Genau, ansonsten melden Sie sich einfach bei mir unter www.iwsprogramm.org und genau, so würden Sie dann den Weg zu uns ins Programm und in die Studie finden.
Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu den Perspektiven. Wie soll es weitergehen?
Es muss weitergehen. Es muss weitergehen, weil ich finde Studien immer ganz nett. Da profitieren die Teilnehmer der Studie. Aber es muss auf jeden Fall weitergehen, dass es jederzeit angeboten wird für jede Situation. Ob jetzt jemand nach dem stationären Aufenthalt sich überlegt, was sage ich meinem Nachbar, nennen wir es so, aber auch der in die Volkshochschule geht und denkt, ach, dieses Thema beschäftigt mich. Man kann das im Rahmen von großen Firmen, ich weiß nicht, wie es weitergeht, da ist der Professor Rüsch der Experte. Ich weiß aber, dass es ein total wichtiges Thema ist und dass es deshalb weitergehen muss.
Also ich glaube, jetzt kann ich nicht anders, als noch ein paar Worte zu sagen. Wir beschäftigen uns ja mit in dem Projekt auch mit Implementierung, das sagte ich schon. Und großartigen Menschen wie Claudia Schulz und Chiara Weishaupt verdanken wir, dass es sich bisher so toll hat umsetzen lassen, insbesondere in unserer Region. Ihre Frage aber zielt jetzt auf die Verstetigung, also wie geht's weiter? Das ist wirklich eine Herausforderung bei allen Projekten, weil die Finanzierung enden wird des Bundesgesundheitsministeriums. Das heißt, wir werden nächstes Jahr mit allen Leuten, die in Frage kommen, also von Kliniken über Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen und so sprechen, ob Gruppenleiter dort IWS anbieten können, ob es eine Finanzierung gibt, ob es Räume gibt. Und es wird nicht für jeden Ort eine Patentlösung geben, weil das sehr natürlich einzelne Faktoren sind und dann die eine AOK oder die andere Beratungsstelle oder die eine Volkshochschule sagt, ja, das wollen wir finanzieren. Da hoffen wir einfach, dass wir an allen Orten Lösungen finden.
Okay, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, dann muss ich sagen, naja, es wird Zeit für die letzte Musik. Und an dieser Stelle nochmal ganz kurz, es ging heute um die Offenlegung, Stigma und Selbststigma in Bezug auf die eigene psychische Erkrankung. Kurz um das Programm In Würde zu sich stehen. Und bei mir zu Gast war Claudia Schulz, Chiara Weishaupt und Professor Dr. Nicolas Rösch. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Programm. Und ja, wir hoffen, dass es weitergeht. Das war die Plattform bei Radio Free FM. Mein Name ist Rudolf Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.